Jetzt Gott, lass uns Platz nehmen. Ich grüße euch alle ganz herzlich in dem wunderbaren, herrlichen Namen Jesus. Mein Thema heute an diesem Morgen ist: Gott ist meine Hilfe. Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Kraft. Gott ist mein Leben. Ja, und das ist noch alles so hineingehört in diesem Abschnitt. Gott ist alles, was ich brauche. Und unser Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Ich freue mich über die nächsten Themen, die wir hier im Hause haben werden. Ich werde noch am Freitag ein prophetisches Thema betrachten. Sind wir wirklich die letzte Generation? Dann, wie geht man mit Trauer um? Und dann der Schlüssel zum Leben. Was sind die Schlüssel? Wie kann ich mein Leben erfolgreich gestalten? Und dann am Mittwoch habe ich noch ein gutes Wort und viele gute Gedanken. Gott ist auch im Leid dabei, auch in schwierigen Lebensphasen. Gott ist bei uns. Gott ist meine Hilfe. Halleluja. Ich freue mich. Ich bin begeistert von meinem Gott. Und den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, einige Jahrzehnte, und hat mich nicht enttäuscht. Ich habe einen guten Freund in jeder Situation. Der Teufel ist ein schlechter Teufel für mich. Er hat seine Leute nicht lieb. Er nützt sie nur aus. Er betrügt sie. Er hält seine Versprechen nicht, er verspricht so für alles groß, so erst alles mächtig, herrlich und gewaltig, und am Schluss ist nichts mehr da. Das ist nur noch Luftblase gewesen. Und der Teufel versucht uns mit Luftblasen zu trösten und weiterzubringen. Der Teufel führt seine Anhänger, seine Freunde und so weiter ins Verderben. Er tut nichts Gutes. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Praise Gott. Er ist ein Helfer in der Not. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Deshalb sei begeistert von Gott, sei erfüllt von Gott. Enthusiasmus ist eigentlich nichts anderes als aus dem Griechischen als erfüllt von der Gottheit. Ich bin erfüllt von meinem Herrn. Gott ist meine Hilfe, meine Kraft und meine Stärke. David schreibt im Psalm 54, Vers 5, er sagt: Menschen, die ich nicht kenne, fallen über mich her. Menschen, die ich nicht kenne, und du kennst auch so viele Menschen, die über dich herfallen, Tag ein, Tag aus, und sie schrecken mich auf, sie üben Gewalt mir gegenüber aus, und sie trachten nach meinem Leben. Das sind die Menschen. Du kannst niemand trauen. Ich habe darüber mal nachgedacht diese Tage. Wie viele Freunde, wie viele Menschen hast du, denen du vertrauen kannst? Du kannst wahrscheinlich nicht einmal 5 zusammenbringen. Ja? Wie viele Menschen hast du, die dich lieb haben, die dich verstehen? Aber unser Heiland, mein Schöpfer, mein Gott, der versteht mich. Und da heißt es auch beim David weiter: Aber ich weiß, Gott ist mein Helfer. Der Herr setzt sich für mich ein. Er kämpft für mich, er arbeitet für mich, er sorgt für mich. Er wird dafür sorgen, dass meine Feinde durch ihre eigene Bosheit zu Fall kommen. Ja, Gott, beseitige sie alle. Halleluja, Gott, beseitige sie, schaff sie auf die Seite, damit ich leben kann, damit ich atmen kann, damit ich glücklich bin. Du bist treu, Gott. Das ist, was der David seinem Herrn sagen kann. Dieser Fremde, das ist der Teufel, das ist dieser Mietling, der so rücksichtslos uns gegenüber, er nützt uns aus, wo er nur kann. Schau doch diese Gesellschaft heute an. Ja, du wirst ausgenutzt, Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, das ist, was die Menschen beherrscht. Der Teufel hat die Menschheit nichts gebracht. Ich frage ja, was hat der Teufel den Menschen gebracht? Mir hat neulich, vor gar nicht so langer Zeit, einer geschrieben: Der Teufel ist besser als der liebe Gott. Der liebe Gott versteht die Menschen nicht, aber der Teufel versteht die Menschen viel besser. Du glaubst es. Du glaubst es nur. Verstehst du, er ist der Widersacher Gottes. Er kämpft gegen all dem, was von Gott ist, zerstört die Natur, zerstört das Leben, zerstört die Beziehungen, zerstört die Freunde, zerstört deine Gesundheit. Das ist, was er macht. Er will dich vernichten durch Kriege. Das macht der Teufel. Er ist der Urheber der Kriege, der ganzen Gezänke, den Verbrechen aller Art, den Katastrophen und so weiter. Er ist es, der nimmt auf Menschen keine Rücksicht. Der geht über die Leichen, schaut doch die Politiker an. Da interessiert ein Leben, ein Menschenleben nicht. Der Mond hat seine Pflicht getan, der kann gehen. Auf Wiedersehen. Der Teufel hat kein Interesse an Gesellschaft. Er fordert nur Menschenopfer. Das ist der Teufel. Und Jesus hat Opfer gebracht. Gott hat Opfer gebracht. Der Gott gab seinen eingeborenen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Und wenn ich die Menschheit heute so anschaue, die entwickelt sich rückwärts. Als ich über die prophetischen Themen hier gesprochen habe, über das Tier, manche Leute denken, das Tier, das ist der Antichrist, irgendein ein Monster, ein Guru oder ein sowas wie der Hitler gewesen ist. Nein, das ist nicht das Tier als solches. Das Tier ist der Mensch, der sich rückwärts entwickelt zu einem Tier. Die Menschen kommen aus dem Tierreich, und die haben sich höher entwickelt, durch, wenn ich so die, an die Evolution glaube. Und Gott gab den Menschen seinen Odem und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt geht der Mensch rückwärts. Er verliert seine Seele, gibt seine Seele her, verzichtet auf seine Seele. Und ein Mensch ohne Seele ist der Teufel. Menschen, seelenlose Menschen sind Dämonen, Satanisten. Das sind die Menschen. Und das ist das Tier. Das Tier ist bereits da, wenn ich so unsere Gesellschaft anschaue, auch jetzt durch den Fall der Mauer. Was hat uns der Fall der Mauer gebracht? In aller Liebe, kannst denken, was du willst. Es hat uns den Sozialismus gebracht in die BRD. Nur als Beispiel. Gottlosigkeit. Und, ja, und die Kinder, das Soziale gebracht, gewiss, dass die Frau arbeiten kann und schon die Babys werden in der Krippe abgegeben, damit die Frau mitverdienen kann. Das war Sozialismus. Alles, was die drüben im Osten haben, das war Gottlosigkeit, Atheismus und das ist jetzt bei uns. Die Kirchen werden leerer aus, die Christen wandern aus. Der Mensch entwickelt sich rückwärts. Und das ist der Teufel. Gott will, dass du dein Leben genießt, dass dein Leben wertvoll ist, dass du erfüllt bist von Glück und Freude und Frieden und miteinander alles, was du hast. Gott will, dass du glücklich bist. Menschen, die sich bekehren, die ziehen fröhlich ihre Straße weiter. Der Antichrist ist für mich die Verkörperung des Teufels. Das ist der Antichrist. Und er will die Welt beherrschen. Er will alles kontrollieren. Das wollten die Kommunisten, das wollten die Nazis, das wollen die Zionisten, die wollen die Welt beherrschen. Aber Gott will den Menschen helfen, die Menschen retten, die Menschen wieder auf die Beine bringen. Das ist der Herr. Und der seelenlose Mensch wird vom Computer dirigiert und gesteuert. Er wird zum Tier. Die Roboter beherrschen ihn. Pass auf, eines Tages werden die Roboter kommen und dich streicheln und dich dir einen Kuss geben. Und die Roboter werden eines Tages dir das Essen servieren. Wir sind auf dem Weg, auf dem Weg zu den künstlichen Intelligenzen. Ich würde sagen, zu den größten Dummheiten aller Zeiten. Von wegen künstliche Intelligenzen, die können nicht. Dann musst du es erstmal vordenken, dann musst du den vorarbeiten zuerst und vorbeten. Und dann kannst du vielleicht was rauskriegen. Aber fremde Männer, fremde Wesen beherrschen mich, so wie der David hier gebetet hat. Fremde Wesen trachten nach meinem Leben. Und schau, wer und was trachtet nach deinem Leben? Das sind die Kapitalisten in aller Liebe, die das Geld haben, die Wissenden und dann der Rest. Der Rest der Menschheit sind Unwissende. Die haben keine Ahnung, was da gespielt wird. Die werden gekauft, manipuliert. Diese Männer sind ohne Rücksicht auf Gott, heißt es dann hier im Psalm, was ich gelesen habe. Sie wollen Gott ersetzen. Gott brauchen wir nicht. Das macht alles die Technik, das macht die Medizin, das machen unsere Wissenschaftler. Aber pass auf, was da alles noch kommt, wenn die Wissenschaftler, denen das Wissen ausgeht. Wenn sie plötzlich anhand von Sonnenenergie und den Sonnenwinden und so weiter, wenn das Universum verrückt spielt, dann, wo ist Gott? Warum hilft Gott nicht? Warum greift Gott nicht ein? Der Mensch hat vorher nicht nach Gott gefragt. Und nachher will auch Gott. Ja, wo ist denn mein Gott? Wir sind die letzte Generation. Darüber werde ich am Freitag mehr sprechen. Deshalb, ich streife es ganz kurz. Auf allen Ebenen wird Gott ausgeschaltet. Seit dem Sozialismus, seit dem Kommunismus, seitdem wir in Russland für 70 Jahre Atheismus als Staatsreligion hatten, seitdem kommt alles zu uns rüber und der Mensch entkirchlicht, entgeistlicht, entgöttlicht, wird antichristlich, der Mensch wird mehr und mehr ausgeschaltet und die Technik gibt den Ton an, die Riesen, die Politikgrößen, die geben den Ton an und du bist als kleiner Mensch, du stehst da und guckst und kriegst den Mund nicht mehr zu, was die alles machen, was die alles zusammenbringen. So, und die erzählen, es geht prima weiter, wie bei auf der Titanic. Ich denke nur, die Titanic ist sowas für unsere Welt. Die Titanic wurde angekündigt als unsinkbar. Uns kann kein Gott und kein Teufel was antun. Und was passiert? Ein kleiner Eisberg, der sich irgendwann mal gelöst hat, hat die Titanic gerammt. Und was ist passiert? Ja, die ging unter. Obwohl die Kalifornien, also ein Nachbarschiff, in der Nähe war, die haben gesagt, wir sind unsinkbar, die haben die SOS-Zeichen und die Warnzeichen gar nicht wahrgenommen. Und das ist der moderne Mensch. Er nimmt die Wahrzeichen der Endzeit nicht mehr wahr, weil er abgestumpft ist Gott gegenüber. Du und ich, wir haben den Heiligen Geist, Halleluja, Gott will unser Helfer sein. Gott warnt die Seinen immer rechtzeitig. Gott tut nichts, pass auf, Gott tut nichts, absolut gar nichts, ohne vorher anzukündigen, durch einen Traum, durch ein Bibelwort, durch eine Predigt, durch einen Impuls, durch eine Erkenntnis, durch eine Erleuchtung. Ja, Gott tut nichts, ohne uns zu warnen. Gott hat uns lieb. Gott möchte nicht unser Verderben. Er will nicht den Tod eines Sünders. Er will, dass der Sünder sich bekehre, dass der Sünder gerettet werde. Ja, lies die Bibel. Gott will das Gute für den Menschen. Und der Teufel versucht, all die Heiligen mundtot zu machen. Die Heiligen haben abgenommen. Die trauen sich nicht mehr. Gläubige Menschen trauen sich nicht mehr, was groß zu sagen. Ich weiß noch, als wir am 9. November mit unseren jungen Leuten an der Mauer standen, dann, sie haben ein Plakat gemalt, sie haben gebetet, sie wollen auch was für Gott tun. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, also Jesus, unser König kommt, verstehst du? Und dann haben sie das Plakat gehabt, ja, wir trauen uns nicht, wir trauen uns nicht. Und schau, was trauen sich die Menschen überhaupt noch? Trauen sie sich überhaupt was? Verstehst du, die Menschen trauen sich nicht mal. Die trauen nichts, was Gutes zu tun, auch nicht mal was Schlechtes, gar nichts. Der Teufel hat alles zerstört, die ganzen Emotionen, die ganzen Gefühle, die ganzen Empfindungen. Der Teufel hat die Menschheit vernichtet, obwohl sie noch existieren. Sie vegetieren nur dahin. Sie nehmen zwar am Leben teil, aber wo ist ihre Hilfe, ihre Kraft? Der Teufel hilft den Menschen nicht, der Teufel heilt keine Menschen. Der macht höchstens krank, beleidigt die Leute, lässt sie unversorgt, verkümmern. Heute noch aber ist Gott meine Hilfe, deshalb ich predige von Gott und höre Gottes Wort. Und der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich will bei dir sein. Tag und Nacht, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Auch an Sorgentagen, Kummertage, schwierige Tage, missliche Tage, ungeschickte Tage. Gott sagt, ich bin der Einzige, der sich um dich kümmert. Für mich ist Gott wie ein Fixstern, ein feststehender Punkt. Er kann was. Gott kann was, für Gott ist nichts unmöglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Gott hilft mir, dass ich Orientierung bekomme, dass ich das Ziel finde, dass ich weiß, wofür ich lebe. Die meisten Leute wissen nicht, wofür sie leben. Was ist der Sinn meines Lebens? Essen, Trinken, Sex, ein bisschen Spaß am Leben. Was ist das wirklich der Sinn des Lebens? Gott hilft mir, den Sinn des Lebens zu finden. Nicht nur, dass ich einfach dahin vegetiere. Er erwartet mich. Ich bin für den Thron bestimmt. Für die Herrlichkeit, für den Himmel. Gott macht mir Hoffnung. Johannes, gib dich nicht auf, ich lasse dich nicht fallen. Durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes in meinem Leben lebendig. Das ist, was Gott mir hilft. Und wie Gott mir hilft. Die meisten Leute denken, dass Gott mich am Schopf packt, durchschüttelt und sagt, so jetzt rein, mach weiter. Nein, das macht er nicht. Er spricht zu mir und ich muss laufen. Er motiviert mich und ich muss handeln. Die Bibel ist ein wertloses Buch, eigentlich nur bedrucktes Papier. Nur Buchstabe, aber da stehen Worte Gottes, was wir tun können, wie Gott sich den Menschen offenbart hat. Und das, was er dem Abraham schenken konnte und geben konnte, was er dem David offenbaren konnte, was er den Propheten offenbaren konnte, das kann er dir und mir. Gott ist derselbe Gott. Gott hat keine Stiefkinder. Gott liebt jeden Einzelnen ganz persönlich. Preis Gott. So, die Bibel spricht meine Seele an, nicht meinen Körper. Ich kann die Bibel nicht essen, auch wenn es in der Bibel mal so ein dummes Bild ist. Nimm das Buch und iss, und es wird in deinem Mund ein süß sein wie Honig, und in deinem Magen wird es wirken wie Pfefferone. Ja, aber du kannst das Buch nicht essen, du kannst es nur lesen und kannst sagen, ja Herr, ich bin einverstanden, so ist es. Genauso sehe ich es auch. Und dann kannst du das komponieren. Wie mache ich das? Du bist nicht mehr ein Tier, ein Affe, der was irgendwo was nachheft, sondern du versuchst, das Beste für dich persönlich rauszuholen. Das ist, wie Gott mir hilft. Gott sagt, das ist der Weg, geh diesen Weg. Oder Gott sagt, stopp, halt, nicht mehr weiter. Er leitet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. So steht es in meiner Bibel. Wer die Bibel kennt, der weiß, wer Gott ist, der weiß, wer ich bin. Ich selbst und so weiter, was ich bin, der weiß, was die Welt ist, kann ich mich auf diese Welt verlassen, auf die Mitmenschen. Du kannst dich auf keinen einzigen Hansel verlassen. Auch wenn noch er so lieb und so nett ist. Die Menschen, die sind alle selbst hilflos, selbst auf zwei Beinen, verstehst du, sie können nicht sicher stehen. Die Welt, so weiter, wenn du die Bibel liest, erfährst du, was Gott denkt. Und wie komme ich zu Gott, wie erlebe ich Gott, wie beginne ich ein neues Leben, wie fange ich von vorne an, selbst wenn ich alles vermurkst habe. Gott ist ein guter Gott. Und deshalb steht hier in diesem Liebesbrief Gottes, das ist die Bibel, ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Da lese ich, ach, Gott sagt so und so und er zeigt so und so seinen Willen und tut uns kund. Und durch die Bibel bekomme ich eine Vision, so eine Vorstellung, ein Bild. Aha, so geht es. So funktioniert es. Und so wird es gemacht. Und so komme ich ans Ziel. Aha. Deshalb, Gott ist meine Hilfe. Glaub doch nicht, dass er da dich von hinten pusht und schiebt und sagt, Johannes, weiter. Nein, er gibt sein Wort. Er sendet sein Wort und macht uns gesund. Er richtet uns auf. Er stärkt uns. Er erquickt uns. Du bist traurig, niedergeschlagen. Plötzlich erscheint dir so ein kleines Sternchen irgendwo am Horizont, am Himmel und sagst, oh Gott, für dieses Licht danke ich dir. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und plötzlich schaust du nach vorne und plötzlich bist du ein Wissender. Ein Wissender. Und ich habe vorhin gesagt, auf dieser Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen, die Wissenden und die Unwissenden. Nur zwei Gruppen. Und wenn du Jesus kennst, bist du ein Wissender. Und wenn du Jesus nicht kennst, bist du ein Unwissender in aller Liebe. Du kannst denken, was du willst. Dann entwickelst du dich rückwärts. Dann vergisst du, was du alles gewusst hast. Dann vergisst du die Wahrheit. Dann vergisst du das Leben. So, diese künstliche Intelligenzen, die werden dich eines Tages steuern. Wenn du Gott nicht hast und Gott nicht kennst, dann wirst du von denen bedient und bearbeitet. Und ich sage dir noch eines. Warte mal ab, mit diesen künstlichen Intelligenzen, mit den ganzen Robotern, mit der ganzen Technik, mit den ganzen Computern. Wenn der Strom ausfällt, ich habe schon öfters überlegt, wie geht mein Garagentor auf, wenn kein Strom da ist? Wie geht dann die Rolltreppe auf? Oder wie komme ich dann nach oben, verstehst du? Oder die Kasse im Laden funktioniert nicht mehr. Da bin ich neulich irgendwo, wollte ich was kaufen, dann hieß es, also Sie können heute nicht mit Scheckkarte bezahlen, unsere Kasse funktioniert nicht. Ich muss nur bar bezahlen. Verstehst du, das wird kommen und das wird passieren. Stromausfall durch Hacker, durch Naturkatastrophen, ja, und es passiert durch die Sonnenstürme, alle 11 Jahre passiert sowas ähnliches, dass, ja, durch die Sonne, dass irgendwie etwas passiert, was nicht mehr funktioniert. Und was dann? Lerne, auf deine eigenen Füße zu stehen. Lerne, dir selbst zu vertrauen. Lerne, aus Gott zu leben. Von Gott gesteuert und von Gott gelenkt zu werden. Was wirst du machen? Ja, plötzlich, wenn es keinen Strom gibt. Wie komme ich weiter? Wo mein Navi funktioniert? Die meisten haben nicht einmal eine Karte mehr, einen Stadtplan im Auto. Die kommen nirgendwo mehr hin. Ich warte nicht nur. Seit 1859 gab es solche Stürme, dass man heute sagen kann, wenn diese Stürme noch einmal kommen, dann fallen alle Satelliten aus. Damals gab es doch keine Computer. Die gibt es ja seit 50 Jahren. Aber diese Bohrkerne beweisen, dass alle 500 Jahre sowas Katastrophales mal auftritt. Was machst du dann? Dass die Raumkapseln oder die Satelliten nicht mehr funktionieren durch diese Stürme. Am 25. Mai 1967, da gab es einen großen magnetischen Sturm durch Sonneneinwirkung. Da fielen die Solaranlagen raus, die ganzen Radarüberwachungen der Alliierten fielen aus. Was ist los? Und es wäre beinahe am 25. Mai 1967 zum Krieg, Atomkrieg gekommen. Weil plötzlich haben sie gedacht, die Russen haben was ausgeschaltet. Und da wurde Alarm geschlagen in den USA. Nur deswegen, weil die ganzen Frühwarnsysteme nicht mehr funktionierten. Und sowas kann ganz schnell passieren, schneller als du denkst. Die Bibel sagt, es wird nicht durch Heer oder Kraft was passieren, sondern durch meinen Geist. Nicht nur, dass Gottes Hilfe zu uns kommt, auch die Störungen, die Engel, die gebunden sind auf Tag und Stunde, die werden losgelassen. Und dann sage ich noch weiter, ich predige meinem Sohn und sage, hör, weißt du, mit den Elektroautos, was wollen dann die Elektroautos machen? Verstehst du, wenn es keinen Strom mehr gibt, was wollen die dann machen? Ist doch dein Diesel und dein Benziner noch viel, viel besser. Und damals, als das passierte, gar nicht so lange her, am 30. Oktober 2003, da fiel aufgrund von erdmagnetischen Aktivitäten im schwedischen Malmö für 20 bis 50 Minuten der Strom aus. Also magnetisch Aktivitäten des Sonnensystems und davon waren 50.000 Stromkunden betroffen. nur für 20 bis 50 Minuten. Aber pass auf, es werden Dinge geschehen, wo die Leute Angst bekommen. Gerade in den Notzeiten sollten wir einen guten Freund haben. Gott ist meine Hilfe, egal was da kommt. Wenn mir Leib und Seele verschmachen, Strom ausfällt, Wasser wegfließt und so weiter, dass ich von Gott versorgt, von Gott getragen bin. Und Gott trägt die Seinen durch, glaub mir das. Gott trägt. Selbst wenn die technischen Anlagen versagen, die ganze Luftüberwachung, kein Flugzeug kann mehr aufsteigen, die Satelliten senden keine Signale mehr und diese magnetischen Stromausfälle oder Wirkungen der Sonnenenergie, die hat man bis zum Äquator runtergespürt, als es damals 2003 passierte. Gott ist meine Hilfe. In Zeiten der Not, in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Krise, Gott ist meine Hilfe, das ist meine Botschaft. Ich kann mich auf Gott verlassen. Selbst wenn kosmische Katastrophen passieren, ich weiß, der Herr ist meine Zuflucht. Wohin soll ich fliehen? Ja, die Leute werden auf die Berge laufen und sich in Bunker irgendwo in der Spalt, Erdspalt sich verkriechen und sagen, Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns, denn wir fürchten vor dem, der auf dem Thron sitzt. Aber du musst Gott kennen, um gerettet zu werden. Wie offenbart sich Gott? In der Bibel wird uns beschrieben, wie Gott sich offenbart. Hier der David hat in seinem Gebet gesagt, über mich fallen die Menschen her. Menschen, sie wie Wellen schlagen sie über meinen Kopf zusammen, ich kann nicht mehr. Und du musst erleben, dass Gott bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende. Du kannst nicht tiefer fallen als Kind Gottes, als in den Händen Gottes. Egal was passiert. Selbst wenn du stirbst, du fällst in den Händen Gottes. Lass dich auf dieses Abenteuer ein. Nicht erst beim Sterben, sondern schon in den besten Tagen deines Lebens. Und ich möchte über das Abenteuer des Glaubens sprechen. Gott ist meine Hilfe, meine Kraft. Als ich zum Herrn kam, da habe ich plötzlich die Angst vor dem Tod verloren. Ich bin als kleiner Junge war ich nicht mehr. Ich war schon 12, 13 Jahre alt. Und du weißt, wie die Lausbuben sind. Die wollen alles wissen, was passiert. Bei uns gab es eine Typhus-Epidemie im Ort. Und dann lagen einige Tote im Leichenhaus. Und wir sind reingestiegen ins Leichenhaus. Und plötzlich sahen wir die Nachbarn, wie die aufbewahrt wurden zum Abwaschen und Herrichten zur Beerdigung. Und ich bin rausgesprungen, ich bin noch hängen geblieben, habe gedacht, jetzt ein Geist hat mich festgehalten. Und seit dem Moment habe ich so eine Angst. Denn irgendwie habe ich gespürt, eines Tages wirst du auch liegen, wirst abgewaschen und für den Sarg fertig gemacht. Und dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los. Der Gedanke nach dem Tod, als ich meine Nachbarn dort sah, die ich kannte, die noch gelebt haben vor gar nicht so langer Zeit, die liegen da auf dem Tisch, nackt. Und einfach zubereitet für den Sarg. Eines Tages werden wir auch sein. Und als ich zum Heiland kam, Lob und Dank, da ist mir die Todesfurcht gewichen, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Und dann, dass ich mit Paulus sagen kann, Tod, wo bist du? Du kannst mich nicht erschrecken. Mich kann nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden. Tod oder Hölle oder der Teufel, keine Macht, keine Kreatur kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und ich bin geborgen, seit diesem Moment bin ich geborgen in Christus und ich weiß, Gott ist meine Hilfe. Auch in den Stunden der Not, der Angst, des Todes. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe nach Hause. Corrie ten Boom hat dann gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Gott erwartet uns. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? So beten die Menschen der Bibel. Mit Jesus fängst du an, ein fantastisches Leben zu leben. Du beginnst zu staunen und sagst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Wie viele hunderte Menschen habe ich schon beerdigt? Und weißt du, da stehst du vor der Leiche und du siehst, da sind die Kinder, die trauern und so weiter. Die tun mir manchmal so leid, dass sie so trauern. Und Trauer ist was Schlimmes, dass wir vermissen einen Menschen. Ganz gewiss, jeder Mensch hinterlässt eine Lücke. Aber als Kind Gottes weißt du, wo man hingeht. Wir gehen zum Heiland, wir gehen zum Vater. Von Gott kommen wir, zu Gott gehen wir. Wir sind nackt in diese Welt reingekommen und wir verlassen die Welt wie so nackt. Wir nehmen nichts mit. Wir müssen alles bei der Beerdigung zurücklassen, nehmen nichts mit. Und da staunst du, Gott, das, was ich in dir habe, das, was ich in meinem Leben durch dich gewonnen habe, das, was du durch deine Kraft, deinen Heiligen Geist in mir entwickelt hast, das nehme ich mit. Das, was ich geworden bin durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch deine Güte, das nehme ich mit. Deshalb, Gott ist meine Hilfe und meine Kraft in all den Lebenskrisen. Und wir müssen ja staunen, was Gott alles vermag. Und du wirst große Augen machen, wenn du zum Heiland kommst und den Herrn Jesus erlebst und erfährst als deinen Freund, der dich nicht verlässt. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich lasse dich nicht fallen. Hier, Matthäus Kapitel 9, Vers 33. Und die Leute waren begeistert und sie haben gesagt, sowas haben wir in Israel noch nie gesehen. Als Jesus die Menschen begegnete, den Brot vermehrte, den Sturm stillte oder was weiß ich, was er alles noch gemacht hat. Der hat so viel gemacht, steht nicht alles in der Bibel. Meine Bibel sagt, die Bücher können nicht fassen, was der Herr alles getan hat. Und du kannst in deinem Leben auch gar nichts ausschöpfen, so intensiv, was Gott in unserem Leben alles tut. Er hilft in den Kleinigkeiten, nicht nur in den großen Dingen, sondern in den Kleinigkeiten. Wenn wir die Gegenwart Gottes erleben, sind wir fassungslos. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ah, fantastisch. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Und plötzlich, du kannst übernatürlich leben. Ich will dir noch ein Geheimnis sagen. Gott ist meine Hilfe. Du bist in Not, du bist in Schwierigkeiten. Die Wellen schlagen über dich zusammen, so wie der David hier schreibt. Und weißt du, Jesus zeigt uns mittendrin im Sturm, kannst du mit mir über die Wellen laufen, rauf und runter. Verstehst du, wie das Leben sich auch entwickelt, ist vollkommen egal. Solange du auf Jesus schaust, solange du auf den Herrn schaust, kannst du über die Wellen gehen. Wellen sind in der tiefen Psychologie und so weiter. Wellen und das Wasser, das ist ein Bild für Probleme. Du kannst über die Probleme mit dem Heiland spazieren gehen. Aber sobald du auf die Probleme schaust, beginnst du zu sinken. Und Bruder und Schwester, deshalb ist es so wichtig, schau auf Jesus, schau auf Gott in deiner Situation, egal was es ist. Auch wenn es auf und ab geht, auch deine Gefühle, deine Emotionen auf und ab gehen, schau auf Jesus und du gehst über die Wellen. Es geht mal auf, das geht mal runter und dann plötzlich sagt er, Wind, sei still, leg dich. Und was ist passiert? Windstill. Wer ist dieser dem Wind und Wellen gehorchen? Und es ist gut, dass du Jesus im Boot hast. Es ist fantastisch, wenn du Jesus mit dir hast. Und das übertrifft und übersteigt alles, alle Sicherheiten, alle Garantien, was du von irgendjemandem bekommen kannst. Ist Gott mit uns, wer kann gegen uns sein? Und ich habe schon Dinge erlebt, wo Menschen aufgegeben waren, wo die Ärzte gesagt haben, wir können ihnen nicht helfen, bestellen sie schon ihren Sarg oder Bestatter, suchen sie einen Bestatter, wir können ihnen nicht helfen. Und dass die Leute noch dem Teufel, dem Tod von der Schippe gesprungen sind und die haben noch 10, 20 Jahre gelebt oder 15 Jahre wie der Hesekiel in der Bibel. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und wir sollten so kühl und so mutig sein, dass wir dem Tod von der Schippe springen und sagen, komm, die Diagnose ist hoffnungslos, unheilbar, du bist verloren, du bist aufgegeben. Schau nicht auf diese Dinge, schau nicht auf das Problem, schau nicht auf die Diagnose, schau auf den Herrn, der gesagt hat, bei Gott ist alles möglich. Erwarte was von mir. Sobald du anfängst, Gott zu vertrauen, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus, dann bist du in einem Überraschungsclub. Ja? Da bist du im Überraschungsclub. Da gehst du zum Arzt, der sagt, ich weiß jetzt nicht, was mit Ihnen los ist. Wir haben die Bilder von vorher. Letzte Woche, letzten Monat haben wir diese Röntgenbilder und jetzt haben wir diese Bilder. Da stimmt was nicht. Was ist dazwischen passiert? Was haben Sie gemacht? Don Piper, als er hier bei uns mal war, der uns erzählt in einem Vortrag, er war tot. Und dann hat einer der Brüder, also der schwere Autounfall und da ist einer der Geschwister, was ihn kannte oder ein Pastor, der kam und dann haben die Sanitäter gesagt, hier ist wertlos, die brauchen nichts machen, der Mann ist tot, der lebt nicht mehr und die Mediziner haben den Tod von Don Piper festgestellt und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat er angefangen zu beten, aber beten ging es nicht, weißt du, wenn du traurig bist, wenn du siehst, hier stirbt jemand, hier verreckt jemand, hier geht jemand zugrunde, Entschuldigung, aber dann er konnte nicht beten. Und dann hat dieser Bruder angefangen, in seinem Geist zu singen. Und plötzlich fängt der Tote, Don Piper, das war der Schlüssel für ihn, dass Gott ihn aufgeweckt hat. Plötzlich fängt er an, in leiser Stimme mit dem Bruder zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und er singt. Und dann springt er, stell dir mal vor, die Leiche, die vor dir liegt, die Leiche fängt an zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und er springt schnell und sagt, Sanitäter kommt her, der Mann lebt, der singt. Ja. Und der war tot, für tot erklärt, der singt. Und er lebt heute noch und reist durch die Welt. Gewiss, der hat viele Probleme. über 30 Operationen. Einem Menschen wird nichts erspart. Weißt du, der Teufel gönnt dir keinen Spaß am Leben. Der möchte deinen Körper zerstören, der möchte dich ruinieren. Deshalb habe ich gesagt, der Teufel ist ein schlechter Teufel, aber Gott ist ein guter Gott. Ich weiß, ich habe mit ihm zusammen Berlin besichtigt hier und er sagt, weißt du, ich kann nicht mehr so laufen. Dann habe ich gesagt, gut, wir fahren mit dem Auto, die strecken alles ab, was ich dir zeigen will. Ich weiß, bei Gott ist alles möglich. Und da staunst du nur und sagst, wie funktioniert das? Die Jünger staunten, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Sie lebt ein Leben voller Überraschungen. Und ich möchte, dass du anfängst, auch hier als Kind Gottes in Berlin, einfach voller Wunder und Zeichen ein Leben zu führen. Dass du sagst, Gott ist mit mir, nicht mit den anderen. Vergiss doch die anderen, bet nicht für die anderen, bet für dich selber. Denn du brauchst Gebet, du brauchst Hilfe, du brauchst ein Wunder, du brauchst Gottes Beistand. Fang für dich an zu beten, werde ein Egoist, mal zuerst mal für dich selbst. Und dann, wenn Gott für dich was getan hat, wird er durch dich an anderen Menschen auch noch was tun und Wunder und Zeichen vollbringen. Aber zuerst muss er an dir was tun. Sag, Herr, ich brauche ein Wunder. Meine Stürme müssen gestillt werden. Und dann brauchst du einen anderen Blick für die Ewigkeit. Das alles kommt von dir, Herr. Du bist die Quelle meines Lebens. Stern, auf den ich schaue. Brot, von dem ich lebe. Alles, Herr, bist du. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Also, als wir nach Deutschland kamen, da gab es Wundertüten. Weißt du, da konntest du für ein paar Pfennige so eine Wundertüte kaufen und dich überraschen lassen, was ist da drin in dieser Wundertüte. Weißt du, die Bibel ist wie eine Wundertüte. Du musst nur aufmachen, Seite für Seite, und du wirst finden, was da alles so drin ist. Lauter Überraschungen. Herr, das ist für mich. Ja, das ist für mich. Als Nicky Cruz hier mal bei uns war und bei uns in der Kirche gepredigt hat, der David Wilkerson zum Herrn führen durfte und ja befreit worden ist, sein Buch in der Kreuz und der Messe, kommt diese Geschichte vor. Und als er dann die Bibel geschenkt bekommen hat, dann hat er aufgeschlagen und er nannte sich in seiner Gang, wo er dort war, Israel. Da sagt, guck mal, überall auf jeder Seite steht fast mein Name, Israel, 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 Israel. Dein Name, deine Geschichte steht auf jeder Bibelseite. Und du kannst es wirklich entdecken, wie gut der Herr ist. Gott ist meine Hilfe. Die Bibel ist nicht für die anderen Leute geschrieben. Ich weiß es ja, was manche Frauen machen, manche Männer wahrscheinlich auch, dass wenn sie was hören und sagen, das ist für meine Frau, das ist für meinen Mann, das ist für meine, was weiß ich, für meine Mutter oder für meinen Vater. Nein, in der Bibel steht alles nur für dich, nicht für die anderen. Und als ich das gelernt habe, als es mir das groß geworden ist, alles was in der Bibel steht, ist alles für mich. Gottes Verheißungen sind für mich, nicht für die anderen. Gottes Verheißungen und Segnungen sind für mich. Ich will dich segnen, ich will bei dir sein. So alles dient zu unserem Besten. Auch die Widerwärtigkeiten, die Schwierigkeiten, die Stürme, die Leiden, die Kämpfe, auch die Verlegenheiten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Sei nicht entsetzt. Das, was Negatives passiert, mach aus allem das Beste. Das ist, was das Evangelium lehrt. Sonst brauche ich kein Evangelium, sonst brauche ich keine Bibel, sonst brauche ich keinen Gott, sonst brauche ich keinen Heiligen Geist. Josef hat einmal gesagt, als er verkauft wurde und dann im Gefängnis sitzt und vergessen wurde und dann, ja, die Leute haben mit mir böse gedacht, aber Gott hat es gut gemacht mit mir. Menschen machen mit dir Spaß, nur du bist der Hampelmann da für sie, Fußabstreifer oder was weiß ich, was du für sie alles bist, aber Gott will das Beste für dein Leben machen. Auch durch die Demütigung, durch die Hölle, wo du hindurch musst, er macht das Beste für dich. Vergessen, sitzen gelassen, allein, stehen gelassen, bestellt und nicht abgeholt. Ihr habt gedacht, böse mit mir zu machen, aber Gott macht es gut. Und das ist, wie Gott hilft, wie Gott einem beisteht, wie Gott einen führt. Nimm das Leben nicht so ernst, Bruder und Schwester. Mach kein Drama, kein Theater aus deinem Leben. Reg dich nicht auf, wenn negative Dinge in deinem Leben passieren. Schluck's runter und scheiß raus. Entschuldigung. Verstehst? Zu einfach geht es. Weißt du, viele Leute machen so kompliziert. Oh, was die mir angetan haben, die haben mich beleidigt. Reg dich nicht so auf. Weißt du, es wird alles gut. Ja. Bist vielleicht entsetzt, wenn ich so rede. Aber ich will nur sagen, ja, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Sei ganz normal. Komm runter. Gott wird alles zum Besten wenden in deinem Leben. Auch wenn du dicke, harte Brocken schlucken musst und sagst, es schmeckt mir gar nicht. Und ich sage dir, das Böse ist auch Humus, besserer Humus als vom Komposthaufen, was du da holst. Da gedeiht es wunderbar. Auch das Böse, das Negative. Viele sind enttäuscht. Ich habe gebetet, aber jetzt ist genau das Gegenteil gekommen. Und ich sage dir eine Wahrheit, wenn du betest, du wirst genau das Gegenteil erleben. Also bei mir geht es so. Ich kann beten, so viel ich will, darum bete ich manchmal gar nicht. Weil ich weiß, es kommt zuerst mal das Gegenteil. Und dann das Gegenstück erlebe ich die Herrlichkeit Gottes. Zuerst mal geht es runter in die Hölle, in den Abgrund, in die Tiefe, ins Gefängnis oder in die Katastrophe, in die Krise. Und dann aus der Krise holt mich der heraus, dass ich staune, wie hat er das gemacht. Viele sind enttäuscht, statt dass sie überrascht werden und sagen, guck, der Herr ist auch da. Der Herr ist in den Problemen bei uns, ihr Lieben. Sei nicht enttäuscht, sei nicht frustriert. Der Herr ist mit dir, gerade wenn du niemanden mehr hast an deiner Seite. Der Herr ist alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Das musst du kapieren, das musst du lernen, das musst du begreifen. Deshalb sitzt du auch hier heute Morgen. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Die gehen enttäuscht nach Hause. Ach, wir gehen wieder zu unserer Arbeit, wir gehen wieder fischen oder wir gehen wieder Holz hacken oder was weiß ich alles. Die gehen enttäuscht und frustriert runter, unterhalten sich noch. Wir hofften, wir glaubten, wir können es nicht fassen. Und der Heiland steht daneben und sagt, Jungs, was ist das für ein Geschwätz, was ihr da führt? Was erzählt ihr da? Jesus lebt, Jesus geht mit dir. Auch wenn du nicht verstehst und sagst, was soll das alles bedeuten? Was will der liebe Gott mir sagen? Frag nicht so viel, was er dir sagen wird. Er wird dir schon erklären und dir die Augen öffnen. Und dann beim Brotbrechen, plötzlich merken sie, ja, das ist doch Jesus, das ist unser Heiland. Und dann rennen sie so schnell, wie sie gehen. So schnell konnten sie gar nicht mehr laufen, denn die mussten vor dem Sonnenuntergang in Jerusalem sein. Der Sabbat begann. Ihre Augen wurden geöffnet, sie wurden sehend und sie haben erkannt, sie waren überrascht. Der Herr ist uns erschienen. Da reißen sie die Tür auf. Leute, der Herr ist uns erschienen. In den Zweifeln, in den Problemen. Gott hilft uns, wenn wir zweifeln, wenn wir unten durch müssen, in aller Liebe. Oft hält der Teufel uns die Augen zu, dass wir mit den Problemen beschäftigt sind. Oh, sie haben den Herrn gekreuzigt mit den Nachrichten oder das, was in der Jerusalemer Post alles noch dort geschrieben wurde. Beschäftige dich nicht mit den Problemen. Hör auf, mit den Problemen dich zu beschäftigen. Beschäftige dich viel mehr mit Lösungen. Halleluja. Beschäftige dich mit Lösungen. Ja, fang an zu beten und zwar von Ende her, nicht nur das und das ist mein Problem und das. Nein, Herr, ich danke dir, dass du Wunder vollbringst, dass du Heilung bringst, nicht der Tod ist. Psalm 91, ich werde nicht sterben, sondern ich werde die Taten des Herrn verkündigen, hier auf Erden oder im Himmel. Spielt keine Rolle, wo. Die Frauen am Ostermorgen, die gehen da zum Grab, Salböl gekauft, die wollten den Herrn Jesus segnen, salben. Und dann, wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns das Problem lösen? Wir, schwache Weiblein, wir schaffen das nicht. Wer wird das tun? Und als sie ankamen, war der Stein schon weggerollt. Fang an, von der Lösung her dein Problem zu betrachten. Viele erleben die Überraschung gar nicht, weil sie immer nur die Probleme sehen, nur die Wellen, nur das Seeungeheuer, nur Todesängste. Ja. Wir erleben Überraschungen und ich sage dir, du erlebst Überraschungen, wenn du anfängst weiterzugeben, weiterzugehen, weiterzumachen. Wenn du sagst, trotzdem, Teufel, schlag mich tot, wenn du willst. Ich gebe mich nicht auf, ich werde weitermachen für den Herrn. Ja, wenn wir weiter predigen, weiter lieben, weiter beten, weiter Gott vertrauen und sagen, ich werde nicht lassen und Gott, du kannst mit mir machen, was du willst, ich bleibe fest. Ich lebe. Und ich will einmal bei dir leben. Ich will bei dir in der Herrlichkeit sein. Im neuen Jerusalem. Mal dir schon aus, wie dein Apartment im Himmel aussehen soll. Ja. Heute Morgen hat mich jemand aus Amerika geschickt. Jetzt gibt's da ganze Wohnhäuser, so Wohnhäuser, dass man im Garten nur ein Grundstück kaufen muss und dann kannst du dein Wohnhaus dorthin stellen. So kleines Häuschen, 48 Quadratmeter. Verstehst du? Aber ich will keine 48 Quadratmeter haben. Ich will ein Apartment haben, ein Penthouse haben, was weiß ich, ein Schloss. Aber so viele Christen sind so bescheiden. Herr, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. So für 48 Quadratmeter. Wie dieser Bruder mir das geschickt hat als Angebot. Also er verkauft in Amerika solche kleine Wohnwägelchen. Das kannst du überall hinstellen. Kannst bei uns wahrscheinlich auch bald kaufen. Dein Leben ist viel zu kurz, um nur Böses zu sehen, das Negative zu sehen und so weiter. Werde überrascht, was du alles in Jesus hast. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Preis ihn. Gott will dir helfen. Gott will deine Hilfe sein. Und entdecke die Köstlichkeiten des Herrn. Und dann das neue Jerusalem, diese Apartments, diese Wohnungen. Jesus ist vorausgegangen, um seine Wohnung zu bereiten. Er sagt, ich will wiederkommen und euch dorthin nehmen, wo ich bin. Lebt doch nicht nur für diesseits. Geschwister, wir sind arme Tropfen, wenn wir nur für diesseits leben. Dies Leben geht so schnell vorbei, was sind 80 Jahre? Verstehst du, wenn du schon 50 bist, das geht dann ganz rapide. Verstehst du, die Jahre, die laufen einfach nur dahin. Nur dahin. Verstehst du, die fliegen. Wie lange ist es schon her, dass du mal 50 gewesen bist, 40 gewesen bist und nach dieser Midlife-Krise geht alles ganz anders, läuft ganz anders. So. Zweifle nicht an Gottes Verheißungen, mach weiter. Christenleben, ein spannendes Leben, voller Überraschungen. Denk nur an die Apostelgeschichte, denk die Kirchengeschichte. Die bleiben nicht stehen bei irgendetwas, die machen weiter. Der Teufel überrascht die Menschen nur mit Zweifel, nur mit Fragen, nur mit Kritik, nur mit Ängsten, nur mit Verleumdungen. Verstehst du? Schau doch die an oder schau den an. Und dann kritisieren sie dich. Der Teufel überrascht die Leute nur mit Krisen. Schau den Herrn, die mächtige Hand des Herrn, das das Rote Meer teilte. Und weißt du, wie das Rote Meer geteilt wurde? Gott hat den Israeliten gesagt, seid still doch, plärrt doch nicht, macht kein Theater. Ich bin doch euer Gott, ich bin der Daseinende Gott, ich bin in deiner Krise, in deiner Situation drin. Der Teufel arbeitet mit Angst, der Teufel arbeitet mit Schwachheit, Mutlosigkeit, Einsamkeit, mit Ärger, was auch immer sein mag. Lass dich nicht einschüchtern, Bruder, Schwester. Und ängstigen, ich habe einen guten Gott. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du hast Angst vor dem Tod, Angst vor Krebs, Angst vor Sterben, Angst vor Pleite, Angst, was weiß ich, vor was. Fürchte dich nicht. Begegne einfach dem Herrn, lerne ihn kennen als deinen Freund, als deinen Partner. Gott ist meine Hilfe. Gott ist mein Hirte. Wie heißt es im Psalm 23? Mir wird nichts mangeln. Gewiss, ich werde vielleicht nicht immer Kuchen jeden Tag haben, einen Schnitzel, aber Gott wird mich durchbringen. Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Das ist der Gerechte. Der muss nicht auf der Straße stehen und so weiter. Im Neuen Testament begegnen wir keinen Bettler mehr. Ja, da wird nicht mehr gebettelt. Und die Bettler sind geheilt worden bei Herrn Jesus Christus. Das ist Evangelium. Die hören auf zu betteln, die geben und die werden gesegnet. Menschen, die geben, die arbeiten, die leben, die werden gesegnet. Belaste dich nicht mit negativen Dingen. Gottes Erfahrungen belasten uns nicht, werfen uns nicht aus der Bahn, ruinieren uns auch nicht. Im Gegenteil, Gottes Erfahrungen, die bringen uns auf die Beine, sie bauen uns auf. Ich habe einen wunderbaren Heiland. Halleluja. Gott ist meine Hilfe und ich proklamiere es für mich. Ich möchte, dass du ihn genauso entdeckst für dein persönliches Leben. In meinem Leben war das nicht immer so. Aber seit ich Jesus kenne, den Heiligen Geist habe, ich gehe von Überraschung zu Überraschung, freue mich meines Lebens, genieße ihren Augenblick. David sagt, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Weißt du, was das heißt? Mein Leben lang, meine 100 Jahre, die ich hier lebe und meine 2 Millionen Jahre, wo ich in der Ewigkeit leben werde. Ja, mein Leben ist viel auf Länge angelegt. Ich kam ja in diese Welt von Gott her gewollt. Nicht mein Vater, meine Mutter haben mich in diese Welt gebracht. Nein, Gott hat mich in diese Welt gebracht. Mein Samenkorn war so stark, dass ich durchgesetzt habe. Wahrscheinlich gab es ein paar Millionen Samenkörner, die sich versucht haben, in meiner Mutter sich einzupflanzen. Aber gerade mein Samenkorn hat Gott erlaubt, dass ich, dieses Körnlein da sich durchgesetzt hat und dass ich geworden bin. Ich komme aus der Ewigkeit, ich gehe in die Ewigkeit und ich lebe für die Ewigkeit. Und wenn du das begreifst und fasst und sagst, mein Gott, wer ist der? Dem Wind und Wellen gehorchen, der mich gewollt hat, noch bevor ich geboren wurde. In meiner Bibel heißt es, ich habe dich zubereitet im Mutterleib.
Vorher war ich irgendwo in der Herrlichkeit Gottes. Ich habe das Wissen Gottes mitgebracht in diese Welt. Ich habe Ahnung, plötzlich Bedarf und Sehnsucht und ja, Freude nach Gott. Das alles ist in mir plötzlich groß geworden. Als ich geboren wurde, habe ich gar nichts mehr gewusst. Habe ich alles vergessen. Und jetzt musste ich alles lernen, Stück für Stück. Und ich bin in einem Lernprozess heute immer noch. Ich entdecke meinen Gott. Der Herr ist meine Hilfe. Und ich werde bleiben im Hause meines Herrn ewiglich. Halleluja. Gottes Handeln ist für uns Menschen immer eine Überraschung. Er greift ein, aber er greift so ein, dass er sagt, Johannes, mach das, mach das, mach jenes. Er gibt mir eine Erklärung hier von seinem Wort durch eine Predigt. Ich höre gerne Predigten, was andere Leute gehalten haben, inspirative Predigten. Ich höre nicht jeden Quatsch da, was die Leute erzählen, ein Referat, wie ist die Welt entstanden. Nein, ich höre Predigten aus Englischen vorwiegend, die mich inspirieren, die mich auf die Beine bringen. So, Mensch, das ist es. Ja, und die mich motivieren. Ich höre keine Predigten, die mich entmutigen. Ich höre Predigten, die mich ermutigen, die mich ja nach vorne bringen, die aus dem Jenseits kommen, wo ich sage, guck mal, da, diese Inspiration, was der Bruder, was die Schwester hatte. Und da brauchst du keine großen Erklärungen. Da sagst du, Amen, ja Herr, das ist es. Der Bruder Pfaff hat mir mal eine alte CD gegeben, Video-CD gegeben von einem amerikanischen Evangelisten. Und dieser amerikanische Evangelist setzt sich auf den Stuhl vor laufender Kamera, zieht seinen Schuh runter und sagt, er spürt jetzt, irgendjemand hat Probleme mit seinen Füßen. Und er betet jetzt für seinen Fuß. Und er sagt, wenn du auch Probleme mit deinen Füßen hast, dann setz dich hin. Wenn du zu Hause diesen Film siehst, dieses Fernsehprogramm siehst, zieh deinen Schuh aus, leg deine Hände da drauf und du wirst sehen, wie Gott wunderbar wirkt. Und ich habe gedacht, guck mal, ich sitze alleine. Meine Frau ist nicht da, meine Kinder sind nicht da. Ich kann nur höchstens vor mir selber blamieren, habe meine Schuhe ausgezogen, meine Hand draufgelegt, während er da betet, und ich habe Warzen an Füßen unten gehabt. Und plötzlich sind die Warzen vergangen, waren vorbei. Nach unserem Glauben wird es geschehen. Erwarte, dass was passiert. Auch wenn du einfältig und naiv und dumm bist. Ja. Gott gibt den Einfältigen. Weißt du, was das heißt? Da fällt was ein. Halleluja. Da fällt was ein. Ja, erwarte, dass plötzlich dein Fuß geheilt wird. Ich habe Probleme gehabt. Die Salben haben nicht funktioniert, was ich da bekommen habe von meiner Hautärztin. Aber das Gebet hat geholfen. Und altes Video, verstehst du, ein altes Video, ich weiß gar nicht, wie lange das schon beim Bruder Pfaff gelegen ist, aber er hat gesagt, Bruder Johannes, das kannst du mal angucken, den Evangelisten, der macht guten Dienst. Ja, prima. Du sollst dich ermutigen lassen. Nützt auch diese Predigten hier, lass dich ermutigen, lass Gott eingreifen in dein Leben. Tu das, was er dir sagt. Ja, aber das ist primitiv, meinen Schuh ausziehen, meine Hand auf den Fuß zu legen. Stell dir mal vor, wenn das die Kinder sehen, die lachen dich aus. Die, guck mal, wie dumm der Vater ist, verstehst du? Der macht alles, was da im Fernsehen gesagt wird. Ja, so habe ich gedacht. Ich muss euch sagen, das war mein innerer Kampf. Erwarte etwas. Wenn du nichts erwartest, wird auch nichts kommen. Und zwar erwarten richtig, dass du auch was tust. Erwarte, dass Gott ja die ganzen menschlichen Gesetze über den Haufen wirft. Und dass ein Wunderleben mit dir beginnt. Dass du anfängst zu träumen und sagen, mein Gott, so gar nicht lange Zeit her, ich habe ja hier gebetet, während ich bete, sag Gott, leg deine Hand auf deine Stirn und bete. Und ich habe was mit meinem Kopf gehabt, so ein Schorf auf meinem Kopf, und habe gebetet, und während ich bete, denke, das ist weg. Verstehst du, ich bete für andere und ich selbst werde geheilt. Aber so viele Leute erwarten nichts, tun nichts, weil beten allein nützt es nicht. Du musst auch was tun. Bete und arbeite. Was ist das? Die Hand auf dem Stirn legen. Ich werde nie vergessen, das war nur diese Transitstrecke. Ich fahre mit meinem Wohnwagen hinten, fahre hier von Berlin nach Hause und park dort auf irgendeinem Parkplatz, und plötzlich springt mein Auto nicht mehr an. Ich kann machen, was ich will. Früher gab es noch die Kurbel, da konnte man ein bisschen kurbeln und das Auto anlassen mit der Kurbel, aber meine Lichtmaschine funktioniert nicht, irgendwas war kaputt. Dann sagt mein Junge und sagt, Papa, du betest für alles Mögliche, bete doch mal für das Auto. Und ich habe auf das Auto meine Hände draufgelegt. Also, lieber Gott, du musst mir helfen, dass das Auto hier nach Hause kommt. Ich muss wenigstens noch bis Hof kommen, diese Transitstrecke hinter mir lassen. Und ich bete, und beten allein nützt nicht. Dann war ich fertig, habe Amen gesagt, steige in mein Auto, drehe den Zündschlüssel um und das Auto läuft. Bis nach Hof. Ich habe den Leuten schon gesagt, bitte rufen Sie ADAC, dass Sie mich abschleppen, dass jemand kommt. Aber da ist keiner gekommen. Und dann stehe ich an der Grenze in Hof, in der Zollstation. Dann sagt der Zöllner, ich soll das Auto abstellen. Habe ich gesagt, nein, ich kann das Auto nicht abstellen. Wenn ich abstelle, dann können Sie mich hier behalten. Und so ging's bis nach Hof, bis ich dann in die erste Werkstatt gesehen habe. Und dort wurde mein Auto flott gemacht. Ja, bete für dein Auto, bete für deinen Esel, bete für deine Kuh, bete für dein Schaf, bete für deine Katze, deinen Hund, deinen Kanarienvogel, egal für was. Wir dürfen beten. Leg die Hände auf und genier dich nicht. Genier dich nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, dass es nichts passiert. Das ist das Schlimmste. Ja, unser Gebet, unser Glaube übersteigt alle Vorstellungen, jede Erwartung, jede Ahnung oder jedes negative Gefühl. Wir können uns so viel, wenn wir anfangen würden, das zu tun, was er sagt. Ja, denen geht der Wein aus. Herr, siehst du es nicht? Die Hochzeit wird platzen. Und mit Selters kannst du die Leute nicht unterhalten. Und mit Knäckebrot. Ja, du siehst, der Wein geht ihnen aus. Und dann, ja, der hat da zuerst die Maria zusammengestaucht, seine eigene Mutter. Was habe ich mit dir zu schaffen? Aber die Maria war so klug und er sagt, hör mal, was er euch sagt, das tut. Gott will deine Hilfe sein. Gott will dir dein Wein vermehren, deine Finanzen vermehren, deine Gesundheit vermehren. Ja, er will dich segnen. Aber du musst das tun, was er dir sagt. Füll die Krüge mit Wasser. So doofe Arbeit. Weißt du, Gott erwartet von uns nichts Übernatürliches. Wir müssen, wenn wir Wunder Gottes erleben möchten, doofe Arbeit machen. Entschuldigung, aber das habe ich in meinem persönlichen Leben erlebt, in meinem Dienst erlebt. Das Unmögliche, da passieren Wunder. Füll die Krüge mit Wasser. Ja, Herr, das haben wir getan. Und was ist als Nächstes? Gib dem Speisemeister. Und erst als der Speisemeister einen Schluck getrunken hat, hat sich das Wasser im Krug zu Wein verwandelt. Gott arbeitet manchmal ganz mysteriös. Er will uns demütigen. Und bevor Gott uns erhöht, demütigt er uns. Blamiert uns. Aber sagt die Leute, guck mal, doofe da. Die füllen die Krüge mit Wasser. Also, wenn du gläubig wirst, da sagen die Leute nachher, da wirst du immer verrückter, immer komischer. Ja. Und der Herr Jesus hat einen Blinden geheilt, hat auf den Boden gespuckt, Brei gemacht und dann die Augen geschmiert und dann gesagt, geh und wasch dich am Teich Siloa. Auch so eine komische Geschichte. Willst du Wunder Gottes erleben, dann musst du durch die Tiefe gehen, du musst bereit sein, komm ich um, so komm ich um, ich gehe, ich mach's es. Und dann erlebst du, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Wir werden gewaltig von Gott überrascht und du wirst noch größer sehen als das, lieber Nathanael, das aus Wasser Wein wird. Das war wahrscheinlich seine Hochzeit. Armer Bub. Zeichen und Wunder sind außerordentliche Ereignisse, Begleiterscheinungen unseres Glaubens, wenn wir stille sind. Herr, ich harre auf dich. Ich harre auf dich. Ich vertraue dir und es wird geschehen. Sie sind keine unliebsamen Überraschungen, die Segnungen Gottes. Wir können gar nicht genug davon haben, von der Hilfe Gottes, dass Gott uns inspiriert. Und ich sage dir noch eine große Wahrheit. Nachts, wenn du schläfst, erfährst du die Offenbarungen Gottes. Nachts ist deine Bibelschule. Du möchtest Theologie studieren, was weiß ich alles. Ja, leg dich ins Bett und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Halleluja. Aber du musst richtig schlafen. Nicht noch die Fernsehbilder im Kopf und was weiß ich, Stress und Ärger. Nein, da schläfst du ein im Frieden Gottes. Du hast Gott alles abgegeben. Du hast deine Probleme Gott gesagt und dann gibt der Herr dir im Schlaf eine Antwort, was du machen solltest. Dann sagt er, geh in den Wald und geh spazieren und geh mal schwimmen oder was weiß ich, was er dir sagt, was du tun solltest. Oder geh in die Gemeinde. Wir haben in Heilbronn eine Frau mit 3 oder 4 Kindern, die war geschieden und die war krank, schwer krank und die war nicht groß religiös. Weißt du, Krankheit bringt die Menschen zu Gott und zu Glauben und zur Religion. Und sie liegt, hat gebetet, war in der Kirche, aber die Kirche hat keine Antwort ihr gegeben. Und dann liegt sie zu Hause, hat ihre Bibel gelesen, aber hingelegt, hat nichts verstanden. Dann liegt sie nachts im Bett und plötzlich hört sie im Traum, geh zur Gemeinde Gottes. Also die wohnte in Möckmühl damals, geh zur Gemeinde Gottes. Und dann ruft sie mich morgens bald an und sagt, sind Sie die Gemeinde Gottes? Da habe ich gesagt, ja, wir sind, wie heißt es so? Wir sind die Gemeinde Gottes, so nennen wir uns, wir sind in diesem Verein drin. Ja, ich muss mit Ihnen sprechen, ich muss in Ihre Gottesdienste kommen. Heute Nacht hat der liebe Gott mir gesagt, ich soll zur Gemeinde Gottes kommen. Und sie kam zur Gemeinde Gottes, wir haben mit ihr gebetet, sie wurde geheilt und Gott hat so viel Gnade geschenkt. Sie hat noch später noch geheiratet, so in der Zeit, wo ich doch noch Pastor war in Heilbronn. Geh zur Gemeinde Gottes. Das passiert, wenn Gott Menschen begegnet, wenn Menschen ehrlich und aufrichtig sind, wenn sie von Gott ein Wunder erwarten. Dir wird gesagt, was du tun musst. Auch wenn du vielleicht nicht viel von dem lieben Gott weißt. So, Ostern. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Pfingsten, wieder eine große Überraschung. Oder wie hier diese Frau. Ja, geh zur Gemeinde Gottes. Und da erlebst du die Wunder Gottes. Und die blieb fest, die war dabei in der Gemeinde, im Gottesdienst, weil Gott es gesagt hat. Dann ist sie nicht von einer Gemeinde zur anderen gesprungen. Weißt du, so viele Christen springen von einer Gemeinde zur anderen und erwarten Gottes Wunder. Wenn Gott dich in eine Familie hineingeboren hat, dann gehörst du in diese Familie hinein, bis euch der Tod scheidet. Verstehst du? Bis der Tod euch scheidet. Gewiss, ich kann manchmal ein bisschen woanders hingehen, mal gucken, was dort passiert, aber ich weiß, wo ich hingehöre, was mein Stall ist. In den Sommerferien habe ich als Junge Kühe gehütet, war Kaufboy. Verstehst du? Toll. Und nicht nur Kühe, sondern auch Gänse. Wir haben auch Gänse im Dorf gehabt. Und eigentlich jedes, bei diesen Kühen, da musste ja jede Familie mal irgendjemand stellen, der die Kühe hütet, bewacht draußen und die Kühe weidet, dass nichts passiert und so weiter. Und wenn man die Kühe ins Dorf getrieben hat, jede Kuh wusste, in welchem Stall sie gehört. Die rannten. Ich musste sie nur ins Dorf bringen. Und die rannten da, wo sie hingehören. Und genauso die Gänse. Verstehst du? Genauso die Gänse. Die Gänse wussten, wo sie zu Hause sind. Und immer mit ihrer Gruppe da. Zuerst waren sie alle pauschal, großer Schwarm, alle miteinander. Und dann plötzlich kristallisieren sich die Gänse, die gehen dann im Gänsemarsch dort, wo sie hingehören. Das ist die Natur. Aber was ist die geistliche Natur bei den Christen? Die wissen gar nicht, wo die hingehören. Und deshalb passiert so wenig. Gott ist meine Hilfe. Du musst zu der Erkenntnis kommen, der Herr ist meine Hilfe. Wenn ich Probleme habe, ich gehe zuerst zum Herrn. Da ist ein König in der Bibel, der ist krank, hat Aussatz gehabt, oder hat Aussatz nachher gekriegt, als Strafe. Und Gott hat zu ihm gesagt, weißt du, lieber König, ganz gut oder schlecht, ein König Israel sogar, als er krank wurde, ist er zuerst zu den Ärzten gegangen. Und dann, als die Ärzte ihm nicht mehr helfen konnte, oh, lieber Gott, hilf mir bitte. Und der Herr hat gesagt, weißt du, du hast mich nicht zuerst gesucht. Gott will zuerst gesucht werden, bevor du zum Arzt gehst, bevor du zur Bank gehst, bevor du zum Gericht gehst, bevor du zum Arbeitsamt gehst, bevor du etwas aufnimmst. Gott will zuerst, ja, an erster Stelle gesetzt werden. Gott zuerst. Ich werde die nächsten Tage irgendwo predigen, ist mir so groß geworden. Weißt du, Gott zuerst. Wir kennen alle Golgatha, die Zahnpasta, verstehst du, und Waschmittel von der Firma Henkel. Und da war ein junger Mann, dieser junge Mann, da war Arbeitslosigkeit, diese 20er Jahre, da war große Arbeitslosigkeit. Und er ist Christ geworden, oder Christ gewesen, durch die Not zum Glauben gekommen und hat dem lieben Gott gesagt, lieber Gott, wenn du mir eine Arbeit schenkst, ich möchte nicht als Arbeitsloser dahin vegetieren, wenn du mir eine Arbeit schenkst, dann werde ich dir den Zehnten geben. Du bekommst zuerst den Zehnten, lieber Gott. Ja, und so hat er auch getan und Gott den Zehnten gebracht. Und dann hat er die Tochter von dem Firmeninhaber, der war als Wäscher, was weiß ich, was das für ein Beruf ist, also Waschmittel wahrscheinlich, als Wäscher, und hat die Tochter der Firma geheiratet. Und da ist die Firma Henkel und dieser Konzern Golgatha entstanden. Aber er hat Gott zuerst den Zehnten gegeben. Gott ist meine Hilfe. Und er hat es gelesen. Wir können über die Rockefeller schimpfen, was wir wollen. Aber auch die Rockefellers, der Vater Rockefeller, der kommt aus einer großen Familie, der Vater starb und dann der Junge, waren Baptisten, und dann starb und der Junge hat eine Arbeit gesucht und hat eine Arbeit gefunden und hat Gott angefangen, den Zehnten zu geben, und gucken, was aus denen geworden ist. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Diese ganze Rockefeller. Und wir müssen etwas tun, wenn wir von Gott was haben möchten. Gott schreibt gerade auf unserem Leben die Geschichten, verstehst du, und er will uns motivieren. Mach was, löse was aus in deinem Leben. Vegetier nicht dahin. In Jesaja Kapitel 65, Vers 1, da heißt es: Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Und ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Ja, fang an, Gott zu suchen in deinem Herzen. Dann wirst du erst recht ihn finden. Jakob auf seinem Schlaflager hat einen Traum nachts, die Himmelsleiter. Du kennst ja diese Geschichte, ich muss nicht wiederholen. Du erlebst Wunder über Wunder. Und das hat sein Leben so geprägt und so verändert. Der Traum Gottes mit mir, egal wo ich hingehe, egal wenn ich von meinem Schwiegervater betrogen werde. Und er wurde betrogen und er hat alles überlebt. Ja, wurde betrogen. Für Jakob ist dieser Traum kein Hirngespinst gewesen, sondern da lag so viel drin. Der Herr war mit mir und der Herr geht mit mir. Und ich habe Kommunikation mit Gott, gemeinsam mit Gott. Merkt ihr die Stellen, wo Gott dir begegnet ist? Und wenn was er einmal tun konnte, das kann er immer wieder. So wie diese Frau von Möckmühl: Geh zur Gemeinde Gottes. Ich war begeistert, dass es sowas gibt. Und das ist nicht nur ein Fall gewesen. Ich habe mehrere solche Fälle in meinem Dienst gehabt, wo Gott Leuten gesagt hat: Geh dorthin oder so. Hier in Berlin. Es hat geschüttet. Wir in der großen Kirche waren wir. Es hat geschüttet, würde sagen, als Engländer, Hunde und Katzen. Es hat wirklich geregnet. Aber wir haben angesetzt eine Evangelisation und da lief nicht viel. Und da war ein Mädel da, die hat Traktate genommen und hat einfach verteilt auf der Straße mitten im Regen. Und da ist eine Frau aus Pankow, da wo ich wohne, vorbeigegangen und hat so ein Traktat bekommen. Und die Frau, eine Atheistin, Spiritisten wahrscheinlich auch noch dazu, was weiß ich, was das alles noch war, sie hat einen Impuls gehabt: Geh zum Leopoldplatz und dort wird dir gesagt werden, wie es mit dir weitergeht. Ich kann schon mal sowas vor. Gott weiß, wo der Leopoldplatz ist. Und Gott weiß, wo die Ollenhauer Straße 15 ist. Das Gott den Leuten sagt. Und die kam, hat ihr Leben Gott gegeben, wurde sogar noch getauft. Und dann ist sie wieder weitergezogen. Aber du siehst, das sind Gottes Wege. Geh zum Leopoldplatz. Oder Gott sagt dann unter Umständen: Sprich den und den an. Gott benutzt manchmal Dinge in unserem Leben. Ich kann es manchmal nicht beschreiben, kann es gar nicht fassen. So, also Gott sagt hier: Ich bin bei dir, ich will dich führen und leiten. Ich führe dich auf rechter Straße um meines Namens willen. Lass dein Leben Revue passieren und schau, wo hat Gott dich bisher geführt? Wie hat dich geleitet? Was ist in deinem Leben bisher passiert? Und das, was einmal passiert ist, wird das zweites Mal passieren, wird das drittes Mal passieren, wird das fünfte Mal passieren. Es wird immer wieder passieren. Gott ist ein Hörer der Gebete. Dort, wo Gott dich einmal gesegnet hat, garantiert, er wird dich nochmal segnen. Als Jakob zurückging, segnete der Herr ihn erst doppelt. Er hat Angst gehabt vor seinem Bruder Esau, der schlachtet mich ab und so weiter. Und dann ringt er an dieser Stelle mit Gott und sagt: Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich. So wie du mich damals gesegnet hast, als ich hier auf der Flucht war, so segnest du mich jetzt, wo ich Angst vor meinem Bruder habe, was jetzt kommt. Komm zurück, da wo du die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, in der Gemeinde. Nicht einmal dort, sondern vielleicht auf den Knien. Du hast gekniet und hast mit Gott gerungen. Er sagt: Gott, lieber Gott, ich kann nicht mehr. Ich möchte gerne weitergeben. Geh auf deine Knie. Die meisten Leute haben verlernt, auf die Knie zu gehen und zu beten. Die liegen da im Liegestuhl, im Bett, auf der Couch. Verstehst du? Nein. Verstehst du, du sollst auf deinen Knien gehen. Das ist der Ort, wo man Gott begegnet. Mach doch wie dieser Elia, der 7-mal ist auf den Knien gegangen, hat seinen Kopf zwischen den Knien genommen, bis er eine Wolke gesehen hat, die vom Mittelmeer kommt und sagt: Ah, spann schnell deine Röstlein und es wird schütten, was das Zeug hält. Wir müssen wieder beten lernen, Geschwister, und zwar richtig beten. Komm zurück, da wo dein Altar mal stand. Entdecke die Macht, die Wiederholung immer wieder, komm wieder zurück. Da wo wir Wunder erlebt Da, wo wir Gottes Wort hörten, hör diese Predigten immer wieder an, diese Leute, die dir was einmal gesagt haben, die werden dir auch das zweite und dritte Mal und vierte Mal was sagen. Da, geh zu den Leuten, die dich zu Jesus gebracht haben. Und ich ermutige die Leute immer wieder, denk an deinen Vater, deine Mutter, die dich zu Jesus geführt haben. Wenn die noch leben, danke Gott dafür. Denn die meinen es wirklich gut. Die anderen kannst vergessen. Die wollen dich nur ausnützen und ausschlachten. Geh nach Golgatha, nicht nach Jerusalem, sondern geh nach Golgatha. Dort verschwinden die lassen. Geh zum Kreuz und sag, Heiland, ich gebe dir alles ab. Ich lasse alles zurück. Und das ist das Wichtigste. Dass erst Gott suchen, erst dem Herrn begegnen, erst auf den Herrn hören, was hat er mir zu sagen, was hat er mir zu geben, was will er von mir. Und hier will ich etwas sagen, wie Gott hilft, wie Wunder passieren, was die Prinzipien Gottes sind, was seine Geschäftsbedingungen sind. Wie funktioniert mein Glaube, wie erlebe ich Gott, wie erfahre ich Gott, wie begegne ich Gott. Manchmal kannst du noch so viel beten, wie du willst, passiert nichts, bis du was tust, was er dir gesagt hat. Gib Gott zuerst. Gib Gott zuerst die Ehre. Preise Gott. Und dann wird er dich segnen. Gib zuerst mal, beschenke jemand. Mach jemand Freude. Weißt du, egal was es ist und wie viel es ist, es spielt keine Rolle. Es ist so wichtig, dass du etwas tust, das, was Gott gesagt hat. Die Hingabe ist der Schlüssel. Damit, wie Gott einem hilft, die Hingabe. Gott ist deine Hilfe. Gott segnet nur deine Hingabe, die Opfer und so weiter. All das, ja, das gehört, was er in deinem Leben hineingefügt hat, das segnet er und das, was du weitergibst. Ich erzähle euch immer wieder die Geschichte von dieser Oma, die dann irgendwo, kann irgendwo in Schottland oder kann in Schwabenland gewesen sein, aber es könnte auch in Berlin passiert sein. Da geht die Oma mit ihrer Enkelin zur Kirche im Winter, es war sehr kalt und dann... Ja, der Chor hat nicht richtig gesungen, die Orgel hat nicht geklappt, war alles verstimmt, der Prediger hat gegackst und so weiter. Und Kinder passen sehr gut auf und hat gesehen, was die Oma in den Opferbeutel reingeschmissen hat. Dann geht und die Oma schimpft auf dem Nachhauseweg und sagt, das war nichts und das war nichts und das war nichts. Und dann sagt das Enkelchen, Omi, für 5 Pfennig kannst du nicht mehr bekommen. Für 5 Pfennig kannst du nicht mehr bekommen. Und ich will dir eine große Wahrheit sagen. Wir erwarten große Wunder, aber wir geben dem lieben Gott nur 5 Pfennige. Das ist so wichtig, dass Gott zuerst kommt, dass du Gott dem 10. gibst und so weiter. Gott will dir helfen und sagt, ich will dir doppelt und 100-fältig wiedergeben. Aber er will zuerst, dass du ihn zuerst fragst, dass du zuerst zu ihm gehst. Wenn du von Gott was haben willst, dann tu was. Wir haben ein Problem gehabt mit unseren Kindern. Und einer meiner Kinder hat mit Rauschgiftprobleme gehabt und wir wussten nicht, was wir anstellen sollen, was wie das einfach laufen soll. Und einfach dann haben wir ein Patenkind genommen, farbigen Jungen, einfach ein ganzes Jahr lang unterstützt. Haben gesagt, wir investieren in ein Patenkind, jetzt das Geld. Wir erwarten, dass Gott bei uns was tut, aber Gott tut bei uns nichts, wird auch nichts tun, es sei denn, wir investieren woanders. Und wer etwas haben will, der muss zuerst mal woanders investieren. Und wir haben investiert ein ganzes Jahr lang, bis Gott dann auf eine wunderbare Art und Weise das Problem gelöst hat. Wir sind Gott dankbar. Aber wir müssen zuerst mal was investieren. Wir betteln nicht. Nein, und ich möchte dir auch Mut machen. Spende was, gib was und sag Gott, ich erwarte eine Lösung, nicht mein Problem. Das interessiert nicht. Der Teufel schickt die Probleme in dein Leben. Ich erwarte Heilung, ich erwarte eine Berührung von dir. Gott hat mir gezeigt, wenn du im Glauben was gibst, im Glauben was tust, dann macht er die Fenster des Himmels auf und schüttet, wie Frau Holle, die Segnung Gottes herab. Plötzlich, da musst du nur deine Schürze herhalten und auffangen. Wer etwas haben will, der muss zuerst mal was investieren. Das ist in der Wirtschaft so, das ist überall so. Von nichts kommt nichts. Ohne Investition wirst du keinen Erfolg haben, keinen Segen, keinen Sieg. Das Erste gehört Gott. Ich kann Geschichten erzählen. Weißt du, wir müssen manchmal unseren inneren Schweinehund überwinden, unseren Geizhals. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Ich werde nie vergessen, erzähle euch die Geschichte immer wieder, weil mein Herz so berührt hat. Ein Bruder aus Russland, der singt und spielt und preist den Herrn aus Moskau. Und ich sage, das Opfer von heute Abend, das bekommt unser Bruder. Und wir waren im Bauprojekt, im Renovierungsprojekt in der großen Kirche. Und ich sehe, das sind 700, ich weiß nicht, D-Mark oder Euro, was das? D-Mark war das damals, okay? D-Mark sind da drin. Da habe ich gesagt, oh Gott, wir brauchen jede Mark, jedes. Und so weiter. Und ich gebe das Geld dann nach Moskau auf den Bruder, weil er nur so schön gesungen hat und so lieb ausgesehen hat. Weißt du, nur aus Begeisterung. Und ich sag dir, ich habe das gegeben. Der Teufel hat mich versucht, im Bett rumgewälzt und rumgedreht und so weiter, bis ich gesagt habe, ich will schlafen, auf Wiedersehen, Teufel, ich möchte meine Ruhe haben. Und dann bin ich eingeschlafen. Ein paar Tage später, um das Zehnfache kriege ich zurück. Verstehst du? 700 habe ich gegeben und über 7000 habe ich zurückgekriegt. Jemand überweist eine Spende, wo ich gar nicht erwartet habe. Und das war noch einer, von dem ich überhaupt nicht erwartet hätte. Wie hieß der Kleine? Der kleine Hermann, der bei uns an der Kirche rund mal übernachtet hat und so weiter, dort gewohnt hat. Dieser kleine Hermann, der hat 7000 Euro oder 7000 D-Mark uns geschickt, wo ich nachher rausgekriegt habe. Wer war das überhaupt? Ich habe den Namen gar nicht gekannt. Verstehst du? Ein Penner, Entschuldigung. Der hat es geholfen. Und Gott benutzt manchmal Dinge dann, wenn du bereit bist, was zu tun. Gott benutzt Wunder. Ja, in deinem Leben, dass du sagst, ich bin erstaunt. Gib Gott zuerst. Und das ist meine Lebensphilosophie geworden. Wer das nicht macht, ruiniert sein Leben. Bei dem geht es immer weiter rückwärts. Dann vegetierst du nur wie ein Tier. Verlierst mehr und mehr, versagst. Am Ende gehst du an den Krücken. Weil du nicht begreifst die Prinzipien Gottes. Was sind die Prinzipien Gottes? Versteh, was Gott will, er zuerst. Und füllt die Krüge mit Wasser. Du musst zuerst etwas geben, bevor du was bekommst. Bevor bei dir was passiert. Wie wurde Abraham gesegnet? In aller Liebe ganz schnell. Gott sagt plötzlich, Abraham, opfere deinen Sohn, den du lieb hast. Deinen einzigen Sohn. Und dann geht er nach Moria, zu diesen Bergen, und du sollst deinen Sohn dort opfern, wo ich dir zeige. In Moria sind drei Berge, verschiedene drei Berge. Gott muss uns den Berg zeigen, wo wir diesen Isaac opfern, den geliebten Sohn. Und Abraham hat es verstanden. Ja, wo ist das Tier, wo ist das Opferlamm, hat der Junge gefragt. Und er muss dem Isaac gesagt haben, du bist das Lamm, ich werde dich opfern. Er war bereit, er kannte seinen Vater, er wusste, wenn der Vater was für Gott tut, das wird funktionieren und ich werde nicht abgeschlachtet. Und er ließ sich anbinden, er ließ sich fesseln, dort auf dem Opferaltar. Er wusste, mein Vater, selbst wenn er das Messer jetzt zieht, Gott wird eingreifen im letzten Moment und plötzlich, verstehst du? Und ja, da blökt ein Bock und der Herr sagt, nimm das Tier und das ist das Opfertier, das ich für dich bereitet habe, für deinen Isaac. Ja. Und von diesem Moment wurde Abraham mächtig gesegnet. Mächtig gesegnet. Und er ist der Vater der Gläubigen geworden. Der Zehnte, das Opfer, gehört dem Herrn. Bestiehl den Herrn nicht. Wie die Israeliten damals, Malachi Kapitel 3, lies mal nach. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott will deine Finanzen ordnen. Gott will dein Leben ordnen. Er will dich segnen. Aber opfere mir zuerst den Isaac, dein Lieblingstier. Gott hält nichts von chaotischen Leuten und chaotischen Leben. Gott will ein ausbalanciertes, ausgewogenes, ausgeglichenes Leben haben. Fang an, Gott an erster Stelle in deinem Leben zu setzen. Und dann ist Gott meine Hilfe. Ist Gott meine Gesundheit. Ist Gott mein Leben. Ist Gott meine Kraft. Ist Gott mein, ja, was ich alles brauche in meiner Situation. So viele Menschen stehen vor Gott mit leeren Händen. In der Bibel heißt es, komm nicht vor mein Angesicht mit leeren Händen. Bring Gott ein Opfer. Tu etwas. Wir sind keine Bettler. Im Neuen Testament sind wir keine Bettler mehr. Wenn du von Gott gesegnet werden willst, dann sehe vernünftig. Dann fang was Vernünftiges zu sehen. Richtige Kartoffeln in der Erde zu stecken. Bei uns gab es in Litauen, da wo wir wohnten, eine Zeit, das weiß ich heute noch, da gab es wirklich nicht viel. Das war eine Notzeit, irgendwas war da, ich weiß nicht, was da war geschichtlich. Also auf jeden Fall, es gab keinen Saatgut richtig. Da haben die Leute Kartoffelschalen in die Erde gesteckt. Und mein Vater hat gesagt, das werden wir nicht machen. Von nichts kommt nichts. Und mein Vater hat die Kartoffeln in die Erde gesteckt und wir haben gute Kartoffeln gehabt. Und die haben dann geschimpft, weil sie nur Kartoffelschalen in die Erde gesteckt haben. Steck nicht Kartoffelschalen in die Erde, das wird nichts kommen. Vielleicht ein paar kleine Kartoffelchen. Aber dann wunderst du dich, warum wächst bei denen gute Kartoffeln, warum haben wir keine Kartoffeln? Wer am Saatgut spart, spart am falschen Ende. Ja, Gott will uns helfen, aber wir müssen bereit sein, alles zu geben. Halleluja. Gott will dich segnen und dir eine gute Ernte geben, was es auch immer ist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles gut machst, dass du eine Hilfe bist für die Menschen, die keine Hilfe haben. Und ich rechne jetzt mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand, mit deiner Liebe in meinem persönlichen Leben, lieber Heiland. Und ich möchte nicht tiefer fallen als in deine Hand. Und ich erinnere mich an deine Wohltaten, was in der Vergangenheit war. Das Gleiche, was früher mal geschehen ist, das soll auch heute geschehen. Du bist derselbe mächtige Gott alle Zeit. Wie du den Jakob gesegnet hast, so wirst du auch uns segnen. Und du hast in 1. Mose 28, Vers 15 gesagt zum Jakob, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in das Land, das ich deinen Vätern verheißen habe, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich das alles tue, was ich dir zugesagt habe. Danke, lieber Heiland, für deine Zusagen auch in meinem persönlichen Leben und im Leben all meiner lieben Freunde, die diese Botschaft heute hören. Du hast mich durch deine Taten froh gemacht, sagt dein Wort. Herr, ich will jubeln über deine Werke, die Werke deiner Hände, denn du hast ja mir geholfen in so vielen Dingen, in so vielen Situationen. Manchmal muss ich die 5 Brötchen mal bringen, damit du Tausende speisen kannst, so wie dieser Bub dort in der Bibel. Herr, ich danke dir, dass wir herausgefordert werden, dass wir mutig sind, etwas zu tun, dir zuerst, so wie diese Witwe bei Elia. Sie wollte sterben, aber du hast hier den Elia vorbeigeschickt, dass sie nicht stirbt, sondern dass sie sich Kuchen backt und dem Elia zuerst ein Stück Kuchen bringt. Herr, du willst zuerst an erster Stelle in unserem Leben sein. Und wenn wir diese Prioritäten in unserem Leben setzen und dich zuerst an erster Stelle haben, wir werden Wunder über Wunder erleben. Vater, ich danke dir, dass auch für meine Geschwister irgendwo ein Wunderleben wartet. Aber lehre sie, das zu tun, was du ihnen sagst. Dass sie gehorsam sind. Gib ihnen ein gehorsames Herz, dass sie dein Wort, deinen Willen erfüllen. Und dein Wort ist voller Hinweise. Sie sollen nur die Bibel aufschlagen, wo sie gerade stehen. Und sie sollen Gottes Wort hören. Oder auch hier durch diese Predigt. Du hast zu ihnen geredet. Tu mal weiter. Herr, zeig ihnen den Weg zum Leben. Du bist ein Gott, der gerne und gut und stark hilft. Lob und Dank. Amen. Preis dem Herrn.